IX Radio, das Ohr am deutschen Gesundheitssystem.
Chronischer Schmerz bedeutet nicht nur für die, die davon betroffen sind, zum Teil großes Leid. Chronischer Schmerz mindert auch die Arbeitskraft und ist damit auch verantwortlich für die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Arbeitsunfähigkeit entstehen. Wir sprechen von der vermutlich teuersten Versorgungsindikation unseres Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssystems. Volkswirtschaftler gehen von jährlich direkten und indirekten Kosten von rund 25 Milliarden Euro aus. Der gemeinnützige Verein Metaforum Innovation für mehr Gesundheit hat sich am 21. März 2019 der Problematik chronischer Schmerz gewidmet und Experten eingeladen, um die ökonomischen Aspekte zu beleuchten und auch zu diskutieren, welche politischen Aufgaben sich daraus ableiten. Kirsten Kappert-Gonter, Gesundheitsexpertin der Grünen im Bundestag, konnte an diesem Symposium leider nicht teilnehmen. Der Veranstalter Albrecht Klöpfer hat daher im Nachgang zu der Veranstaltung das folgende Gespräch geführt.
Frau Kappert-Gonter, mit unserem Symposium Ökonomische Herausforderungen und politische Aufgaben in der Schmerzversorgung wollten wir das Problem Schmerz umfassend adressieren, und dazu gehört für uns, fürs Metaforum, vor allen Dingen auch der Ansatz Health in all policies, das heißt also Gesundheit in allen Politikbereichen. Und da wäre die Frage, inwieweit ist im gesundheitspolitischen Berlin oder im politischen Berlin das Problem Schmerz auch in anderen Ressorts angekommen, wie zum Beispiel im Wirtschaftsministerium oder auch im Ministerium für Arbeit und Soziales?
Es sollte viel mehr angekommen sein. Tatsächlich ist Schmerz ja für ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ein relevantes Lebensproblem. Ein Drittel ist im Alltag gestört durch ein chronisches Schmerzerleben. Ein Drittel der Menschen, das ist richtig viel. Und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm. Wir gehen von etwa 25 Milliarden Kosten durch chronisches Schmerzempfinden aus. Von daher wäre es nur richtig, wenn im Bereich der Arbeit, im Bereich der Sozialpolitik und eben auch im Bereich der Gesundheitspolitik dieses relevante Problem viel stärker adressiert würde.
Was kann Politik, kann der Gesundheitsausschuss dafür tun, das zu machen? Wie sind die Gepflogenheiten? Spricht man da über andere Ressortgrenzen hinweg mit Kollegen? Wir haben ja hier Professor Zimmer, der sich auch der Broschüre zur Verfügung gestellt hat, oder sagen, die bleibt mir weg mit dem Thema, es ist viel zu kompliziert für uns.
Wir versuchen das über den Gesundheitsausschuss tatsächlich immer wieder, relevante Themen, die eben nicht nur ganz eng das Gesundheitssystem betreffen, zu adressieren. Und dieser von Ihnen angesprochene Ansatz, Health in All Policies, das ist ja der Ansatz, den die WHO empfiehlt. Das versuchen wir von Bündnis 90 Die Grünen tatsächlich immer wieder auch in den Fokus der Gedanken zu rücken, weil das wissen wir ja. Schmerz ist ein ganz komplexes biopsychosoziales Geschehen, und da spielt gerade der Bereich der Prävention und der Gesundheitsförderung eine ganz große Rolle. Und da gehören auch Fragen dazu, gibt es Fußwege, gibt es Fahrradwege, wie kommen Kinder zur Schule, haben die Möglichkeit zu laufen, um quasi ihren Organismus auch zu stärken, sind die Schulturnister zu schwer, all das sind Bereiche, die schon ganz früh auch vorbereiten, ob ein Mensch zum Beispiel später Rückenschmerzen bekommt oder nicht. Und das sind gesundheitspolitische Themen, die mich so interessieren, dass man eben rauskommt aus dieser Blase. Wir gucken nur innerhalb der engen Grenzen des SGB V, sondern wir gucken, was kann man generell auch im Bereich der Stadtentwicklung dafür tun, dass Menschen gesund aufwachsen können, gesund leben können und auch gesund alt werden können. Und für alle Altersgruppen spielt Schmerz eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel ganz viele Kinder, die leiden unter Bauchschmerzen. Wir haben Jugendliche, die leiden unter chronischen Kopfschmerzen. Und wir haben dann eben später die mittelalten und älteren Menschen, die von Rückenschmerz geplagt sind. Und das sind alles Schmerzgeschehen, die eine Ursache nicht nur rein im Körperlichen haben.
Genau. Nun gibt es ja nicht nur verschiedene politische Blasen, sondern das Gesundheitssystem selber ist ja noch verblasst. Wir haben die unterschiedlichen Sektoren, und wir sehen in der Schmerzversorgung, dass das System den schmerztherapeutischen, den schmerzmedizinischen Ansatz interprofessionell und intersektoral zu Arbeiten im Grunde gar nicht unterstützt, sondern wir haben nach wie vor ein System, das sich gliedert in ambulant, stationär, in Hausarzt, Facharzt, innerhalb der Fachärzteschaft in Anästhesisten und Kardiologen. Und das ist nach meinem Dafürhalten einer integrierten Versorgung, wie wir sie mehr und mehr brauchen werden, Beispiel chronische Erkrankung, Beispiel älter werdende Menschen, Geriatrie, hinderlich. Wie kommen wir denn daran?
Es ist völlig richtig, dass wir immer noch in diesen viel zu engen Sektorgrenzen denken und auch agieren im Gesundheitssystem und im Übrigen auch in zu engen arztzentrierten Grenzen. Auch die in der Auflistung, die Sie gerade vorgenommen haben, die ja völlig richtig ist, haben Sie jetzt von den verschiedenen Fachärzten und Hausärztegruppen gesprochen. Aber gerade im Bereich der Schmerztherapie geht es auch um andere Gesundheitsprofessionen, gerade die Physiotherapeuten, aber auch Ergotherapeuten oder auch die Pflege spielen eine ganz große Rolle in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzsyndromen. Und auch da müssen wir viel mehr zu einer Interprofessionalität kommen, zu einer Arbeit auf Augenhöhe. Und auch wenn wir jetzt nochmal die Ärzteschaft angucken, halte ich es für dringend notwendig, dass die Kolleginnen und Kollegen vor allem miteinander sprechen. Wir haben ja immer noch die Situation, dass Menschen, die vom Hausarzt, der Hausärztin zu den Fachärzten überwiesen werden, vielleicht auch zu verschiedenen Facharztgruppen, dass dann es häufig gar nicht einen wirklichen Rückfluss und Bündelung der Erkenntnisse gibt, sodass sie dann wirklich umfassend den Patientinnen und Patienten zugutekommen. Also so etwas wie Telefonkonferenzen der verschiedenen Ärztinnen und Heilmittelerbringer, die für einen Patienten, eine Patientin sich zuständig fühlen. So etwas kann man zum Beispiel auch finanziell fördern, weil wenn man dafür eine Ziffer ausloben würde, dass es klar ist, es gibt diese patientenzentrierten Gesundheitskonferenzen, das würde beispielsweise einen echten Mehrwert bringen, weil es gibt viele Untersuchungen, die gehen letztlich den Patienten verloren, weil die dann irgendwo nicht wirklich aufgegriffen werden und eine Therapiefolge entwickeln.
Ja, die schmerzmedizinische, die schmerztherapeutische Schmerzkonferenz ist ja genau so aufgebaut, interprofessionell, intersektoral. Und wir haben immer wieder, die Schmerztherapeuten haben immer wieder Schwierigkeiten, das sowohl in der GOE als auch im EBM abgebildet zu finden. Das heißt, das Prinzip, einer führt, die anderen sind Teampartner, gibt es bisher eigentlich nur in der ASV und da wird es wenig gelebt.
Und wir wissen das beispielsweise aus den skandinavischen Ländern, wo das ja viel mehr verankert ist, dieses System, dass die verschiedenen Gesundheitsprofessionen verbindlich miteinander sprechen und zusammentragen, was glauben Sie denn, was für den Patienten, die Patientin jetzt hilfreich ist. Da sind die Ergebnisse besser, obwohl die sogar weniger Untersuchungen durchführen und weniger Arzt-Patienten-Kontakte haben. Nur weil eben dieses simple Prinzip miteinander reden hilft, dort stärker gelebt wird, aber auch finanziell entsprechend hinterlegt ist. Und das wünsche ich mir auch für Deutschland.
Jetzt möchte ich noch auf zwei Bereiche kommen, die mit Prävention zu tun haben. Das erste ist nach meinem Dafürhalten wieder ein Fehlanreiz im jetzt gerade etablierten Disease Management Programm Rückenschmerz. Es gab vorbereitende Bespräche dazu mit den Bänken, auch vom Berufsverband der Schmerztherapeuten. Und die Rückmeldung war, Verhinderung von Rückenschmerz ist nicht Teil des Disease Management Programms. Das heißt, wir haben im DMP einen Fehlanreiz, den Rückenschmerz erstmal manifest zu haben, damit der Patient überhaupt in den Genuss eines DMPs kommen kann. Halte ich für ganz bedenklich. Und dann muss man sagen, wir müssen uns wahrscheinlich klar machen, dass wir eine ganze Menge Präventionsleistungen im Grunde noch viel früher beginnen können sollten. Und was sind da für Ideen, das eventuell zu tun?
Es ist völlig richtig, dass der ganze Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen steckt und auch im aktuellen Präventionsgesetz bleibt die Systematik ja in diesen engen SGB-5-Grenzen, was ich an der Stelle für falsch halte. Auch wenn wir über Rückenschmerzen sprechen, wissen wir ja, die Krankenkassen dürfen oder machen das auch flächendeckend, diese Angebote für Rückenschulungen. Die sind ja für die Einzelnen ganz hilfreich, aber wir wissen, dass sie insgesamt keine nachhaltige Wirkung entfalten, sondern man müsste eben genau, wie Sie das eben gesagt haben, früher anfangen und auch da diesen Ansatz Health in All Policies viel ernster nehmen und überlegen, wie kann man für die Gesamtbevölkerung gesundheitsfördernde Städte bauen, Schulen bauen, Arbeitsplätze vorhalten, die dafür angetan sind, Rückenschmerz erst gar nicht entstehen zu lassen, weil wir wissen, dass gerade der Rückenschmerz einerseits durch Fehlhaltungen verursacht wird, aber insbesondere auch eine ganz hohe psychosoziale Komponente haben, also Überforderung am Arbeitsplatz, Stress, in dem Sinne Entgrenzung, dass Pausen nicht mehr richtig eingehalten werden, dass aber auch für Pausen keine Freiflächen zur Verfügung stehen, wo man mal einfach ein bisschen spazieren gehen und sich recken und strecken kann. Das sind alles relevante Faktoren, die dafür sorgen, dass wir eben einen ganz großen Prozentsatz der Bevölkerung haben, die unter chronischem Rückenschmerz leiden. Und das tut richtig weh. Das ist schädlich für die. Es ist schlimm für die Menschen, aber es ist auch schädlich für die Volkswirtschaft. Also es ist dringend an der Zeit, dass wir da diesen übergeordneten, integrierten Ansatz verfolgen.
Wir sehen noch mehr Fehlanreize. Zum Beispiel weg von der konventionellen Therapie hin zu operativen Maßnahmen, das kann man an den INEC-Daten sehr deutlich nachlesen, was da passiert ist nach der Einführung des DRG-Systems. Auch hier müsste man irgendwie gestaltend eingreifen. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass die Politik, Entschuldigung, wenn ich es so abstrakt adressiere, dass die Politik dann schnell sagt, ja, diese innere Ausgestaltung des Systems ist dann Aufgabe der Selbstverwaltung. Ich glaube aber gerade im Bereich der schmerztherapeutischen Versorgung sehen wir Fehlentwicklungen, und zwar an vielen Enden, bei denen ich doch, nachdem ich das nun wirklich ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre schon beobachte, denke, hier gibt es auch einen gewissen politischen Handlungsbedarf.
Zumindest gibt es die politische Möglichkeit, die Themen stärker zu adressieren und immer wieder darauf hinzuweisen, dass Prävention, Gesundheitsförderung hier gerade, was den chronischen Schmerz, nicht nur den Rückenschmerz, aber insbesondere den Rückenschmerz anbelangt, eine ganz große Rolle spielt und ein wirklich noch ungehobener Schatz ist. Und auch im Präventionsgesetz, das kann die Politik reformieren. Ich finde, das sollte die Politik reformieren. Meiner Meinung nach müssen wir beim Präventionsgesetz weg von dieser Engführung auf den SGB V, und auch der generelle gesundheitsfördernde Ansatz Health in All Policies ist etwas, was die Politik viel stärker in den Blick nehmen kann. Insofern denke ich auch, da kann man noch mehr tun und das sollten wir auch tun.
Die Grünen haben sich sehr stark eingesetzt für Cannabis als Arzneimittel, gerade in der Schmerztherapie und in der Palliativmedizin. Ansatz, den der Berufsverband auch mitgetragen und gefördert hat. Kurzer Blick in der aktuellen Situation. Wie ist Ihre Wahrnehmung der aktuellen Situation? Hat das schon sehr viel gebracht und wo müssen wir weiterentwickeln?
Also, dass wir das Gesetz Cannabis als Medizin jetzt seit einem guten Jahr in Kraft haben, das ist wirklich ein Meilenstein. Das ist richtig gut, weil das bedeutet, dass Patientinnen und Patienten die Möglichkeit haben, Cannabis als Medizin legal eben zu bekommen. Wir haben aber ein riesiges Problem, dass viele Patientinnen, die es benötigen, die selber wissen, dass ihnen Cannabis als Medizin hilft, wo Ärztinnen oder Ärzte es verordnen, dass dann die Krankenkasse die Übernahme eben nicht vollziehen. Es ist bei etwa einem Drittel der ärztlich verordneten Cannabis als Medizinfälle, also wird das relevant, und wir sind der Auffassung, da haben wir jetzt auch ein Gesetz in den Bundestag eingebracht, dass man diesen Genehmigungsvorbehalt wirklich streichen sollte aus diesem Gesetz. Wir sagen, wenn ein Arzt, eine Ärztin Cannabis als Medizin verordnet, dann muss das gelten, weil die wissen am besten gemeinsam mit ihren Patientinnen, ob das probate Mittel ist, und diese Hürden, die kassenseits da aufgebaut werden, die halte ich für viel zu hoch, weil wir ja wissen, wie gut, und das wissen wir aus Interviews, das wissen wir über die Forschung zum Beispiel von der Medizinischen Hochschule Hannover von Professor Müller-Fahl, wie gut Cannabis als Medizin insbesondere auch bei Schmerz und bei chronischem Schmerz hilft. Und da könnte man noch viel mehr Patienten helfen, wenn die Hürden da nicht so unnötig hoch aufgebaut wären.
Jetzt gibt es ja, das Gesetz ist ja ausgekleidet worden mit dieser sogenannten Begleitforschung oder Begleiterhebung. Was halten Sie von der?
An sich ist die Idee der Begleitforschung gut, ist ja logisch, ja. Das Problem ist genau das, worüber wir eben schon sprachen, dadurch, dass etwa ein Drittel der Patienten überhaupt nicht hineinkommen in die Begleitforschung, gibt es da einen Bias, der die Forschung verschlechtert. Also wir haben ja erstens eine Reihe von Patienten, die von vornherein sagen, sie möchten nicht dieses ganze Antragsverfahren, oder die Ärzte sagen auch, es ist ihnen zu kompliziert, die bezahlen sowieso schon selbst, so sie es können. Das heißt, die tauchen gar nicht auf in dem Forschungsdesign. Und dieses mindestens ein Drittel, wo die Kassen sagen, wir genehmigen das nicht, das Cannabis als Medizin, obwohl es eben ärztlich verordnet ist, die tauchen auch nicht auf im Forschungsportfolio. Und das macht eine unnötige Verzerrung, so dass wir sagen, man muss wirklich die Forschung fördern in dem Bereich und nicht aus, wie ich glaube, eben ideologischen Gründen sogar noch erschweren und begrenzen. Weil nochmal, Cannabis als Medizin hilft vielen Menschen und könnte noch mehr Menschen helfen, wenn die Hürden da nicht so unnötig hochgeschraubt würden.
Ich sage schönen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Soweit die Ausführungen der grünen Gesundheitsexpertin Kirstin Kappert-Gonter. Eine vollständige Dokumentation des Symposiums Schmerz, ökonomische Herausforderungen und politische Aufgaben finden Sie als Download unter Projekte auf der Webseite des Instituts für Gesundheitssystementwicklung www.ix-institut.de. Dieser Beitrag wurde produziert von IX Radio. Redaktion und Schnitt Martina Klöpfer und Albrecht Klöpfer. Sprecherin Martina Klöpfer.